Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 331. Heute die zweite Folge mit Robert Dahl. Das war ja einer der erfolgreichsten Kassenzone-Podcasts in 2019. Und wir hören uns jetzt mal anderthalb Jahre später an, was eigentlich passiert ist, seitdem er sein Business bei uns beschrieben hat, mit Corona, mit der Expansion und mit dem Online-Verkauf. Da sind ein paar sehr spannende Sachen passiert. Ich hatte wieder einige Wow-Effekte im Podcast. Ich werde auf jeden Fall im Sommer wieder nach Rövershagen fahren und mir die neuen Anlagen anschauen, die er gerade beschrieben hat. Aber das ist nicht das Einzige, was diese Wow-Effekte ausgelöst hat. Der hat schon ein paar andere coole Sachen erzählt. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Was sich auch lohnt, ist bei Climate Partner vorbeizuschauen. Das ist der Partner hier im Podcast und mit denen arbeiten wir auch zusammen bei Spryker. Project A arbeitet mit denen, About You arbeitet mit denen. Da geht es um das Thema Klimaschutz. Climate Partner ist da ein Lösungsanbieter und er hilft Unternehmen, ihre Klimaschutzziele zu erfüllen. Das machen die, indem sie dabei helfen, einmal zu messen und zu bilanzieren. Die arbeiten mit den Unternehmen eine Klimareduktionsstrategie und also keine Klimareduktionsstrategie, also Klimastrategien und Reduktionsstrategien. Die helfen dabei, hochwertige Klimaschutzprojekte zu unterstützen, damit man möglicherweise den CO2-Ausstoß kompensieren kann. Und das funktioniert von kleinen Unternehmen bis hin zum Großkonzern. Also schaut da mal rein, nicht nur Spoycaster Partner, auch Tier Mobility, About You, Check24 und viele, viele andere. Wenn ihr da Interesse habt und ein bisschen mehr lernen wollt, das könnt ihr auch in der Climate Partner Academy, verlinke ich auch nochmal in den Show Notes, dann wendet euch an kassenzone@climatepartner.com. Die freuen sich total. Und das passt auch ziemlich zum Thema dieser Ausgabe. Jetzt erstmal viel Spaß mit Robert Dahl, Erdbeerhof 2.0. Robert, herzlich willkommen zum zweiten Erdbeerhof-Podcast, erfolgreichster Podcast bei Kassenzone 2019. Ich glaube, die Folge nennen wir auch Erdbeerhof 2.0 oder Erdbeerhof Plus, direkt nach Disney Plus. Du warst bei uns zu Gast, dann warst du ein halbes Jahr später noch bei der OMR zu Gast. Da wurdest du als der deutsche Walt Disney betitelt, eine sehr schöne Folge auch geworden. Und wir wollen heute reden, was ist eigentlich passiert seit September 2019, als wir unseren Podcast zumindest bei Kassenzone live gestellt haben. Ich habe dich in Rövershagen besucht. Ich habe zwischendurch auch eure Berliner Station besucht, bin dort Achterbahn gefahren und habe auch ganz viele Rückmeldungen bekommen zum Erdbeerhof. Vielleicht kurz zum Einstieg für die, die die erste Folge noch nicht gehört haben, nochmal kurz zwei Worte zu dir und dann reden wir über, was ist passiert seitdem, wie laufen die Expansionspläne und dann gibt es noch ein paar spannende neue Konzepte, an denen ihr arbeitet. Leg los.
Ja. Also es ist ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier noch ein weiteres Mal bei dir sein darf. Das ist ja denn, wenn das wirklich der erfolgreichste Podcast 2019 war, dann ist ja jetzt noch am Anfang des Jahres das gar nicht so einfach, die Messlatte jetzt richtig hochzulegen. Aber wir werden uns mal alle Mühe geben. Also wir haben seit September 2019, da waren wir doch ganz schön mit ordentlich Tempo unterwegs und auch in der Expansion an den bestehenden Standorten, also mit großen Investitionen auch. Und dann ein halbes Jahr später war das dann ja quasi, dass dann uns irgendwo hier alle Corona erwischt hat. Das hat uns hier natürlich schon in hohem Maße so getroffen, weil das so quasi, das fiel wirklich fast auf den Tag genau auf unsere alljährige Saisoneröffnung. Also wir arbeiten immer so planerisch in dem Design, im Bauteam und von den Investitionen her immer auf einen Stichtag hin. Und zwar ist das bei uns, dieses magische Datum ist bei uns immer der Freitag vor Ostern. Also nicht Karfreitag, sondern genau der Freitag davor. Das ist in diesem Jahr übrigens der 26. März. Der ist ja jedes Jahr zu einem anderen Datum, weil das liegt ja irgendwie an den Mondphasen. Und damals, also 2020, also vor einem Jahr, da war das also dieses Datum, das stand also unmittelbar bevor. Dann brach Corona über uns ein und am 17. März mussten wir dann ja unsere ganzen Erlebnisdörfer schließen. Und das war schon, muss man sagen, in den ersten Wochen eine echte Schockstarre, eigentlich nicht. Es war ein Schock und wir haben dann innerhalb von kürzester Zeit eigentlich unsere gesamten Pläne eigentlich auf Eis gelegt. Also das hat tatsächlich nur 2 Wochen gedauert. Das hat uns auch gut getan, dann rückblickend, dass wir so radikal unsere Kosten runtergefahren haben, weil wir dadurch, als wir dann wieder loslegen konnten, ziemlich gut drauf waren, also in der Kostensituation und dann eigentlich das Jahr 20 wieder erwarten, doch noch zu einem ganz guten Jahr machen konnten, auch trotz des wiederholten Lockdowns, der dann kam.
Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, rückblickend. Das ist ja im Jahr 2020 konnte man ja wieder öffnen. Ich glaube, wir waren noch mit dem Wohnmobil unterwegs. Ich mit meiner Familie im Frühsommer. Ich glaube, da waren wir in Berlin. Der Park ist ja nochmal, glaube ich, deutlich größer als der Park in Rövershagen. Mit so einer, ja, der Mini-Achterbahn will ich nicht sagen. Ist ja schon eine ausgewachsene Achterbahn mitten in den Park gebaut. Lange Schlangen überall. Jetzt nicht unangenehm, aber die Leute scheinen es anzusprechen. Und was mir schon im Ohr geblieben ist, wir haben ja über das Thema Erlebnisshopping gesprochen in der ersten Folge. Wir haben ein bisschen rumgefrotzelt über die Mall of Berlin, ja, die ja mit einer einsamen Rutsche mitten in der Mall sich verkaufen als Erlebnismall. Und da sind wir zu einer spannenden Quote gekommen, die ich seitdem oft zitiert habe. Du sagst ja, 5% der Erlebnisdorffläche ist Handelsfläche, 95% der restlichen Fläche ist, ist Erlebnisfläche. Ne? Und das Erlebnis ist ja bei euch Beiwerk. Also man muss dann schon mal 1-2 Euro bezahlen, um dann irgendwie die Eisskulpturen zu besichtigen oder irgendwelche ferngesteuerten Boote zu fahren. Aber es ist grundsätzlich, kann man schon viel erleben, auch ohne zu bezahlen. Trotzdem verdient ihr über den Handel Geld. Also die 5% Fläche machen dann schon das Geschäft. Und ich habe das immer mitgenommen jetzt für die Diskussion rund um die Innenstadt, die ja in den letzten Wochen und Monaten ja intensiv geführt wurde, wo man gesagt hat, naja, also das Zielbild, in das eine Innenstadt sich verwandeln muss, ist ja der Erdbeerhof. Die Leute wollen ja irgendwie hin, die wollen was erleben, die wollen gerne ihre Zeit dort verbringen. Der Handel kann immer noch eine zentrale Funktion spielen, aber der darf nicht die ganze Fläche einnehmen. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ist denn dann seit der Folge, die wir aufgenommen haben, haben denn der ein oder andere Innenstadtmanager oder Mallmanager die Infrastruktur in Rövershagen mal besucht und dich befragt?
Ja, also das ist natürlich schon so, dass das ja, also wir arbeiten hier ja sozusagen nicht im Verborgenen und das ist so, dass also dieses Wort Erlebnis, das geistert ja wirklich durch jede Diskussion, wenn es irgendwie um stationären Einzelhandel geht. Und da wird das auch oft eben, werden wir da zitiert und ich finde das auch gut, also ich finde das auch richtig, also weil ich glaube auch nach wie vor ganz fest daran, dass das also eine Lösung sein kann, eine tragbare, die also dem E-Commerce irgendwie, also um dem so ein bisschen die Schulter oder die Stirn zu zeigen. Aber da gehört natürlich eine unheimliche Einigkeit auch dazu innerhalb von Städten. Also es sind ja Strukturen, die ganz anders sind als unsere. In Centern geht das noch zum Teil, wenn da ein starkes Center-Management ist, die bereit sind, ordentlich Geld zu investieren. Ich habe jetzt gerade mir leider noch nicht live, aber jetzt hat ja vor kurzem die American Dream Mall in der Nähe von New York City aufgemacht, wo Nickelodeon einen großen Freizeitpark in die Mall reingebaut hat. Und also wirklich rein. Also das ist nochmal eine andere Form von Verschmelzung. Und da, also die Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, die haben mich schon stark begeistert. Also dass da so viel Verquickung von Entertainment, Retailtainment dann auch gelebt wird. Und das zieht dort auch Menschen an. Die hatten jetzt ein bisschen einen doofen Start, weil die dann zwischendurch auch immer wieder mal zumachen mussten, hatten dann aber wieder auf. Und ich glaube, jetzt gerade gelesen zu haben, irgendwie, dass die seit Montag wieder aufmachen durften im Raum New York.
Was ja nur zu der Frage führt, wann sehen wir denn in Deutschland die erste Erdbeermall?
Die Erdbeermall, wow.
In Rostock zum Beispiel. Also ich meine, in Rostock würde es doch auch die ein oder andere Mall auf der grünen Wiese geben oder auch ein Einkaufszentrum mitten in der Stadt. Und wenn ich dort Innenstadtmanager werde, dann würde ich mir Robert Dahl als Betreiber wünschen.
Ja, mag sein. Aber ich glaube, da wäre ich irgendwie die falsche Besetzung, weil diese, also so Abstimmungsrunden mit 350 Protagonisten, die dann alle unter einen Hut zu bringen sind, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Und es gibt ja so eine künstliche Innenstadtsituation, die habe ich mal besucht, schon zweimal, hat mich total begeistert. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, Disney Springs. Das ist in Orlando eine Einrichtung natürlich von Disney, wie der Name schon so schön sagt. Aber das ist, also das gibt kein Gate, das ist eine völlig frei zugängliche Situation, wo also eine Innenstadt an einem See gelegen quasi nachgebaut wurde aus starken Retail-Konzepten, aus Entertainment- und aus Gastronomie-Konzepten. Und das ist alles komplett kuratiert. Also da treten auch jeden Abend verstreut 40 Straßenkünstler, auf die mit ihrem Hut wirklich da stehen. Und aber das sind halt die Besten, das sind die Schönsten, das sind die kuratiertesten, also die was da zusammenkommt. Und dann entsteht da eine Atmosphäre, da werden Feuer angezündet, da wird irgendwie, es ist so, du hast das Gefühl, du bist eigentlich in einer völlig intakten, perfekten Kleinstadt, Innenstadt gelandet. Gut, wenn man dann weiß, wie das alles denn entstanden ist, die meisten Gastronomiekonzepte werden dann auch von Disney da inszeniert und so weiter, dann wird einem klar, wieso das eben so gut funktioniert. Aber das zum Beispiel zieht Abermillionen von Menschen an und das, die Shops sind voll.
Vielleicht so, okay, vielleicht müsstest du dann diese, wie heißen denn diese Outlet-Center, die sind ja auch so Kunststädte, ne? Die versuchen ja auch, da gibt es so eins, zwei, da gibt es einen Starbucks und vielleicht noch irgendwie, ich kenne nur das Outlet-Center in Neumünster, das ist bei uns in der Nähe, das ist noch, aber das ist immer voll, also wenn ich da bin, ist es immer voll. Das ist ja auch so eine intakte Innenstadt, ohne die schlechten Sachen, die in Innenstadt ausmacht. Da sind quasi, da ist niemand, der nach Geld fragt, niemand, der irgendwie schlecht riecht, das ist alles sauber, aber man baut quasi so eine heile Innenstadt nach. Vielleicht nochmal kurz zurück zu, wenn du jetzt nicht unbedingt der City Manager von Rostock werden möchtest, kann ich auch total nachvollziehen, dass das ein schweres Brett ist. Nochmal kurz zurück zu eurem Jahr 2020. Wie habt ihr das denn genau gemacht? Weil wir haben, als wir uns getroffen haben in 2019, also ich war im Sommer da, Ende im September ist dann der Podcast auch auf Kassenzone gegangen, die Transkription, da gab es immer so einen leichten Verzug, aber ein Großteil des Businesses wurde ja schon getrieben, durch die Erdbeerstände, die knapp 500, die ihr dann rund um Rostock und Berlin immer betrieben habt, aber auch ja schon über die Erlebnisdörfer. Wenn die Leute da nicht mehr hin durften während des Lockdowns, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr dann Marmeladengläser versendet über euren Online-Shop? Ja. Was war denn da die Lösung, wenn du sagst, dass das ja eigentlich okay gelaufen ist?
Ja, wir hatten ja glücklicherweise so zwar nie so mit ganz viel Kraft, aber schon auch mit einem gewissen Ehrgeiz so eine Online-Shop-Infrastruktur uns geschaffen. Und also wir hatten eine saubere Payment-Abwicklung, wir haben auch ein sauberes Fulfillment und wir hatten also einen funktionierenden Shop, so dass wir, als dann am 17. März unsere Läden geschlossen wurden, konnten wir, da hatten wir eigentlich, das war auch ein bisschen Glück, was damit im Spiel war. Und zwar hatten wir dann, wir haben ja viele Manufakturen, befreundete Manufakturen, die für uns arbeiten und die Manufaktur, die unsere Dinkelkissen näht. Das ist eine polnische Familie, die so mit 10 Mitarbeitern da arbeiten und das ganze Jahr für uns eben unsere Dinkelkissen produzieren. Und die hatte ich dann, ich glaube, so 2 Tage hatte ich den Piotrek, das ist der Inhaber, angerufen. Ich sage, Piotrek, du, ich habe gesehen, es gibt so Stoffmasken und so, die Leute brauchen alle Stoffmasken. Ich sage, könntet ihr die machen? Jo, und dann hatten wir also 8 Stunden später hatten wir 4 Fotos per Handy von ihm zugeschickt bekommen, mit den Stoffmustern von unseren Dinkelkissen. Das war ja der Stoff, den er da rollenweise liegen hatte. Und dann haben wir diese 4 Handyfotos genommen, unseren Shop geladen und haben dann an unsere Community eben Newsletter gemacht, haben auf Social Media die gepostet, dass man die jetzt also bei Karls bestellen kann. Und dann hatten wir, und ich hatte dem Piotr gesagt, du, ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber mach mal erstmal 500 Stück, weil wir gucken mal, was passiert. Und dann hatten wir, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen 100.000 Bestellungen. Und das war natürlich dann
100.000. Also wie habt ihr das denn angekündigt? Also 100.000?
Ja, wir haben das einfach nur auf Instagram, auf Facebook und auf unseren Newsletter-Kanälen eben gepostet. Und das sind ja, wir haben ja so 500.000 Abonnenten insgesamt auf unseren Social-Media-Kanälen und dann nochmal 150.000 Newsletter-Empfänger. Und dann, aber damit haben wir natürlich, also da waren wir dann natürlich leicht geschockt. Ich habe das dann am nächsten Morgen, als wir das gemerkt haben, was da los war, hatte ich dann den wieder Piotr angerufen. Ich sagte, du, pass auf, wir haben ein kleines Problem. Ich sagte, du musst jetzt mal irgendwie gucken, ob du mal alle Nachbarn oder so suchst und weil wir brauchen jetzt ganz schnell ganz, ganz viele Masken. Und das hat plötzlich dann so ausgerufen oder Wellen geschlagen, dass wir dann auch Leute plötzlich im Shop hatten, die Karls an sich gar nicht kannten. Also die haben noch nie was von Karls gehört. Das wurde dann geteilt und irgendwie weitergeschickt an Arztpraxen aus Baden-Württemberg, aus Bayern, was weiß ich was, die dann irgendwie hier 50 Masken bestellt haben und so. Und die die haben dann natürlich auch Interesse, aber auch meistens noch ein bisschen Erdbeermarmelade oder Bonbons oder so, was wir sonst noch so alles in unserem Online-Shop haben, mitbestellt, so dass die Umsätze da quasi über Nacht explodiert sind und wir da unsere Not hatten, das irgendwie wieder einzufangen. Da haben wir so tatsächlich so 3 Wochen für gebraucht, ehe wir das alles wieder so gerade davor hatten, also dass die Produktion mit den Bestellungen mithielt und wir dann auch unsere haben also so im Schnitt 15 Leute gepackt, also Pakete gepackt, hier, das machen wir selber, unser Fulfillment, Und das hatten wir dann innerhalb von kürzester Zeit dann auf 60 Leute aufstocken müssen und haben dann aber auch die Kapazitäten ja gehabt, weil wir waren ja im Lockdown, die Mitarbeiter eigentlich 700 oder 800 Mitarbeiter waren in Kurzarbeit und unsere ganzen Führungskräfte, also eigentlich haben plötzlich alle irgendwie nur noch am Online-Shop gearbeitet. Und das hat wiederum natürlich dazu geführt, dass man, also ich habe dann auch permanent unsere Seite angeguckt und so. Und dann stellt man natürlich plötzlich Dinge fest, dass man sagt, Mensch, das könnten wir doch hier noch besser machen und da noch besser machen. Und dann haben wir auch ein bisschen angefangen mit Online-Marketing. Das hatten wir bis dato ja noch gar nicht gemacht, also für den Online-Shop. Und haben das dann so gezüchtet, haben dann, damals war der Shop ja noch auf Magento 1. Also es stand sowieso ein Umzug bevor, weil Magento ja im Juni zugemacht wurde. Also Magento 1, also der Support. Und so ist da praktisch eine Dynamik reingekommen, wie wir uns sie vor einem Jahr noch nie hätten vorstellen können.
Und kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie stark das dabei geholfen hat, den dann ausgefallenen Umsatz aus den Läden zu ersetzen? Ist das ein 1-zu-1-Ersatz? Also beziehungsweise fangen wir mal vorhin an. Wie groß war denn der Onlinehandel, also der Handel, gemessen an dem Handelsgeschäft stationär, also in den Erlebnisdörfern? War da schon über 10% der Onlinehandel oder war das eher so noch unter 5%?
Ja, der war noch unter 5%. Also wir waren ja, ich kann das mal so sagen, also wir hatten ja im 19 hatten wir das Jahr abgeschlossen und waren da echt total happy drüber mit etwas über 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Und das fanden wir halt ziemlich cool und weil das, wie gesagt, also wir haben das so als wir hatten dann auch das 19 auch Geld damit verdient mit dem Onlinehandel, auch gar nicht so ganz wenig, fanden das also schon sehr attraktiv. Und jetzt war es dann so, dass wir dieses Jahr dann also in 20 den Umsatz also von 5 auf ungefähr, also knapp unter 5 auf 10% also vom Umsatz steigern konnten. Das war schon enorm und oder etwas über sogar. Ich glaube, wir haben dann am Ende in 20 12 Millionen gemacht, also von 5 auf 12 und sind jetzt auch gerade im Moment mit einem also riesengroßen Wachstum da unterwegs, weil wir jetzt natürlich im Moment auch ganz viele Dinge machen, die wir früher eigentlich gar nicht gemacht haben für den Online-Handel.
Okay, und dann zurück zur Basisfrage. Normalerweise ist es so, dass die Unternehmen, die vor Corona also unter 10% Online-Umsatz hatten, dass die eigentlich keine Chance hatten, das irgendwie auszugleichen. Das sieht man zum Beispiel bei natürlich im Textilhandel ganz, ganz stark. Dafür die Unternehmen, die schon über 20% lagen, wie so ein Bräuninger, die hatten eigentlich schon gute Chancen, diesen ausgefallenen Umsatz aus den Geschäften, solange sie denn irgendwie Zugriff auf ihre Kunden hatten, also irgendwie ein gutes Loyalty-Programm, den konnten sie eigentlich ausgleichen. So, jetzt kommst du. Du warst also unter 5% vorher, hast dann angefangen, Dinkelkissen, jetzt vereinfacht gesagt, online zu verkaufen, neben den Marmeladengläsern. So, wie stark konnte das dein Geschäft stützen?
Ja, also das ist ja so, unser Geschäft insgesamt, unser Jahresumsatz setzt sich ja aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Die Landwirtschaft spielt da immer noch eine große Rolle, unsere Erdbeervermarktung. Aber und dieser Handel von Karls, also der Handel mit Produkten und die Produkte, die wir in unseren Manufakturen herstellen und verkaufen, der macht so ungefähr 60% von unserem Jahresumsatz aus. Und von den 60% konnten wir dann so 15%, also von den 60% Handelsumsatz, von denen konnten wir, jetzt darf ich mal nicht verrechnen, wo liegen wir denn ungefähr? Jetzt liegen wir genau ziemlich genau bei 20%, die wir dann online machen konnten vom Handel. Und das wird aber dieses Jahr, also wenn wir jetzt nicht alles falsch machen, was wir hier so gerade angeschoben haben, dann denke ich, werden wir das dieses Jahr schon so auf Richtung 30% verschieben.
Krass. Hier, ich habe übrigens nochmal zwischendurch, hier sieht man das, ne, sozusagen nochmal mit deinem Logo eingebaut. Ne, sozusagen, da nochmal parallel.
Warte mal, darf ich da mal kurz ein Foto von machen?
Ja, ich kann dir auch ein Screenshot schicken, wenn du möchtest.
Zack, warte mal, ich mache sozusagen hier ein Selfie von uns.
Du fotografierst quasi mit deinem Handy das iPad ab. Wow, sozusagen, das verraten wir jetzt aber nicht den Digital Natives, was du da gemacht hast.
Ich kann auch ein Screenshot machen, verdammt.
Okay, das klingt schon mal erstmal extrem beeindruckend und ist auch cool, dass die Infrastruktur das ausgehalten hat. Wie viele Leute haben dann zwischendurch das Fulfillment gemacht? Also wenn es am Anfang immer nur so 10, 12 waren?
Ja, wir sind dann so auf 60 hochgegangen, haben dann aber jetzt auch einen Fulfillment-Manager eingestellt, einen ganz klasse jungen Typen, der so ein bisschen auch schon Erfahrung in der Richtung hatte und planen jetzt gerade mit einer Firma zum 15. Oktober. Da investieren wir jetzt gerade richtig Geld und bauen ein so ein halbautomatisches Fulfillment Center Pick by Light System, wo wir so also auch so 50 Millionen Jahresumsatz drin abbilden können. Und was ganz krass ist, das verrate ich jetzt hier einfach schon mal, weil ich da selber so wahnsinnig viel Spaß gerade dran habe. Und zwar, wir bauen also ein neues Gebäude und dieses Fulfillment Center ist auf knapp 2000 Quadratmeter im Obergeschoss. Was ein bisschen ungewöhnlich erscheint, weil man würde eigentlich Logistik nicht so gerne in den Obergeschoss bringen. Mhm. Aber es ist eigentlich kein Problem, weil unser Lager daneben an ist. Und im Untergeschoss, und das ist das Geile, ist eine Online-Shopping-Erlebniswelt. Also wir haben dort aus Frankreich zum Beispiel jetzt ein Ride gekauft, wo also Kinder in kleinen Paketen so rumgeschleudert werden. Wir haben das Café Postamt geplant und so weiter. Und dann ist aber der eigentlich krasse Ride, dass du dann also mit deiner Familie zum Beispiel in ein großes Paket einsteigst, mit einer HoloLens-Brille bewaffnet. Und dann wirst du von einem Gabelstapler, zumindest optisch ist es ein Gabelstapler, in dieses Obergeschoss gefahren. Und dort baut eine Firma aus Baden-Württemberg uns dann ein Ride, dass du also in diesem Paket sitzend über das echte Fulfillment Center fährst, praktisch unseren Mitarbeitern da über die Schulter gucken kannst, aus deinem Paket sitzen mit der HoloLens-Brille auf. Und da gibt es dann Augmented Reality-mäßig unser Karlchen, der dann also zwischen denen rumspringt und da so ein bisschen Unfug macht und aber vor allem auch erklärt, was eigentlich nach deinem Klick auf die Bestelltaste bei uns passiert. Und bis das Paket dann eben auf den Wagen von DHL kommt. Das ist also so eine Art Edutainment-Ride, den wir da konzipieren. Und das soll im Oktober eröffnen.
Und das wird Part of Rövershagen, Erlebnisdorf?
Das wird Part of Rövershagen. Und wir wollen damit irgendwie, wir haben ja hier eine hohe Frequenz so von 1,7 Millionen Besuchern, wenn jetzt alles wieder normal läuft. Und wir wollen damit auch ein Stück weit natürlich auch wieder werben, also überhaupt online zu bestellen. Wir wollen in Zukunft stärker unsere Erlebniswelten, die echten, also die stationären, analogen Erlebniswelten, stärker mit dem Onlinehandel verbinden. Aber auch, und das ist das, woran wir im Moment wirklich fieberhaft arbeiten, wir wollen auch das Erlebnis eben digitalisieren. Also, dass man eben beim Shoppen auch Spaß hat, wenn man auf unserer Seite shoppt.
Ja, das ist schon interessant, weil man den Kunden ja quasi dann incentiviert, statt vorne bei euch im Laden jetzt das Dinkelkissen zu holen oder den Erdbeerwein, und das ist wirklich erstaunlich, was da alles gibt, kann ich jedem empfehlen, das mal anzuschauen, wird das vielleicht lieber online bestellen, damit er sein eigenes Paket verfolgen kann in dem Fulfillment, was dann vielleicht hinten rauskommt. Das ist auf jeden Fall das weitgedachteste Konzept rund um das Entertainment des Logistikteils im Onlinehandel. Das ist schon abgefahren. Muss ich mir auf jeden Fall angucken. Komm mir auf jeden Fall nach Rövershagen, wenn es fertig ist.
Ja, ich erzähle dir noch ein Geheimnis, weil es ist, wie gesagt, viel Freude auch dabei. Und zwar, also es gibt dann in dem Fulfillment Center gibt es dann letztlich also 18 Stationen, an denen dann die Ware also dann physisch wirklich in den Karton gesteckt wird. Und über dieser Packstation ist senkrecht eine Webcam, die, wenn du die Karls-App, die demnächst rauskommt, installiert hast und dass dein Paket also von der Packerin gescannt wird, dann beginnt der Packprozess und dann kriegst du eine Push-Notification auf deine App, dass dein Barcode gerade gescannt wurde, und dann kannst du auf der App die Kamera anschalten und siehst dann die Hände der Packerin und dein Paket und siehst dann, wie deine Erdbeermarmelade und dein Dinkelkissen in dein Paket gelegt wird und wie das verschlossen wird, ungefähr so für 2 Minuten, und dann geht die Kamera wieder aus.
Geil. Ich komme auf jeden Fall nochmal rum, auch wenn es immer eine kleine Tour ist nach Rövershagen. Ja, ist schon abgefahren. Ganz kurz nochmal, um diesen sozusagen Corona-Teil abzuschließen. Ihr hattet, ich weiß nicht, der erste Lockdown ging ja so Richtung mehr April, glaube ich, in 2020. April,
Mai. Ja, genau.
Genau.
Ja,
und dann der nächste Lockdown ging dann im November los. Aber euer Kerngeschäft habt ihr quasi zwischen diesen Phasen gemacht. Also es war jetzt für euch nicht so schlimm, dass die Erlebnisdörfer jetzt im Winter zu sind. Die sind wahrscheinlich ja sowieso dann zu, oder?
Nee, die sind 365 Tage im Jahr geöffnet, und wir haben auch, also es ist schon so, dass wir jetzt, also wir sind jetzt nicht ganz unbeschadet davon gekommen. Wir haben jetzt, also wir sind jetzt ja gerade aktuell im 5. Monat, also 5 Monate haben wir jetzt schon unsere ganzen Erlebnisdörfer geschlossen. Nicht am Stück, aber in dieser Corona-Zeit und haben auch so, wir rechnen das jetzt wöchentlich immer mal zusammen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 54 Millionen Euro, die wir an Umsatz verloren haben in der Lockdown-Phase.
Ah, okay, aber das Erdbeergeschäft, also Erdbeerenverkauf und auch diese Erdbeerstände, das ist doch das Geschäft, was eigentlich so bis September, Oktober sehr gut läuft.
Genau, also das Erdbeergeschäft, das fing am Anfang mit Bauchschmerzen an, weil es hieß dann eine Zeit lang, dass unsere Erntehelfer, die kommen ja meistens aus der Ukraine, unsere Studenten.
Ach stimmt, die durften nicht einreisen.
Ja. Die durften dann nicht einreisen, das haben wir dann aber mit ganz viel Mühe und Hygienekonzepten und so weiter Gott sei Dank rechtzeitig hinbekommen, sodass wir danach tatsächlich wirklich auch eine sehr, sehr gute Ernte gemacht haben. Also die Natur hat es da gut gemeint, die Erdbeeren waren reichlich und der Absatz lief auch gut. Das führen wir auch ein bisschen darauf zurück, dass natürlich auch irgendwie so gut wie kein Mensch im Urlaub war, ne, in unseren 5 Bundesländern, in denen wir verkaufen, also speziell in den größeren Städten wie Berlin und so, da war ja eigentlich mehr Menschen auf der Straße als in normalen Jahren in den Sommerferien oder so.
Ja, okay. Also es gab ein paar positive Effekte, die ihr nutzen konntet und die ihr unternehmerisch genutzt habt, insbesondere durch das Aufbau des E-Commerce-Geschäft, aber sozusagen, also ihr hättet euch auch lieber ein Jahr ohne Corona gewünscht. Ihr seid jetzt keine Profiteure, wie das ein oder andere Konzept.
Ja, wir sind keine Profiteure, weil wir ziemlich viel Geld verloren haben, aber wir sind irgendwie doch Profiteure. Wir hatten hier gestern gerade einen Workshop, da ging es um so Livestreaming-Ideen und so weiter und da habe ich eigentlich, nachdem wir da fertig waren um 17 Uhr, das nochmal so zusammengefasst, dass ich wirklich an der Stelle bin ich dankbar für diese Misere, durch die wir gegangen sind, weil die löst natürlich wie jedes Problem viel Kreativität aus. Und ich denke, wir wären ohne Corona bei weitem nicht so schnell jetzt da im E-Commerce gewesen, wo wir jetzt hinschreiten. Und die Frage ist, wenn wir das denn nicht wären, hätten wir die Kraft jemals aufgebracht, diesen Sprung zu schaffen? Also insofern bin ich da, also bei allen Problemen, die wir sonst so haben mit Corona, bin ich da auch ein ganz bisschen dankbar für.
Okay, es hat euch quasi in der Digitalisierung geholfen. Ihr brauchtet aber zumindest keinen CDO, ja, also keinen Chief Digital Officer, das hat euch quasi, das war Corona in diesem Fall. So, ja. Also wir wollen auch gar nicht so viel über Corona sprechen, es gibt nämlich noch zwei große Themenblöcke, die wir unbedingt machen müssen.
Okay,
los. Und zwar, als wir telefoniert haben vor kurzem, da hast du mir erzählt, es gibt den nächsten Erdbeerdorf in China. Und da bin ich einfach vom Glauben abgefallen. Ich dachte, jetzt dreht er durch. Ja, es gibt noch nicht mal ein Erdbeerdorf in Kiel und jetzt gibt es den nächsten Erdbeerdorf in China. Und da muss ich sofort daran denken, wir haben letztes Jahr mal Urlaub in Österreich gemacht und sind durch Zufall durch einen Ort gefahren, der heißt Hallstatt. Und dann, das habe ich gar nicht verstanden. Ich habe auch mich vorher gar nicht informiert. Es gibt da in der Region nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Dann haben wir guck mal, da gibt es ein Salzbergwerk, da fahren wir mal hin. Und da war so vor diesem Dorf, da waren, keine Ahnung, schon 10 Riesenparkplätze mit Reisebussen, ja, und ja. So hunderte von Parkampeln, ne, welcher Parkplatz denn? Ich so, hä? Was ist denn hier los? Und das ist so ein Dorf, das wurde in China nachgebaut. Ich habe hier mal die Wikipedia-Seite geöffnet. Das ist das Original Hallstatt, was man hier sieht. Und dann wurde aber in China, warum auch immer, hat jemand dieses Dorf nachgebaut. Und das führt dazu, dass ganz viele chinesische Touristen nach Österreich kommen und sich dieses Dorf angucken und dieses Bergwerk angucken. Also, wenn man nicht da war, man wird es nicht glauben, was da passiert und wie das
aber du warst in dem österreichischen Original.
Ich war in dem österreichischen Original, aber nicht, weil ich jetzt dachte, ich muss unbedingt sehen, wie das vielleicht in China nachgebaut ist, sondern ich habe gedacht, okay, es regnet, was kann man machen? Gehen wir ins Bergwerk. Und, ja. Also war der Wahnsinn, habe ich gehört so, hey, jetzt baut Robert ein Dorf in China, warum denn das? Kannst du mich mal ein bisschen abholen?
Du, das ist wirklich zu uns geraten quasi. Also es ist so, dass ich hier ein ganz alter Freund, einer meiner ersten Rostock-Freunde, die ich hier 1993 kennengelernt habe, das ist ein Thorsten Mehlitz. Und der hat schon immer enge Kontakte nach China gehabt und unter anderem zu einem wirklich netten Pärchen, Jackie und Sunny, die mit ihm so geschäftlich hier verbunden waren. Und die waren dann immer, wenn wir hier in Deutschland zu Besuch waren, sind die halt immer gerne zu Karls gefahren, die letzten 4-5 Jahre. Und irgendwann, ich glaube, das war jetzt vor 4 Jahren, warte mal, hier unten auf der Erde steht so ein Bilderrahmen, so ein Vertrag, den habe ich mir irgendwann eingerahmt. Steht da ein Datum drauf? Weiß ich jetzt nicht genau. Egal, 4 Jahre ist es, glaube ich, her. Da hatten die dann gesagt, ja, wir wollen auch so ein Erlebnisdorf in China bauen. Ich sage, ja, dann macht das doch. Ich sage, nehmt euch doch einen Zollstock und ein Fotoapparat. Ich sage, und dann macht hier das, filmt das alles ab. Und ihr könnt mich auch noch irgendwas fragen, wenn ihr Hilfe braucht. Aber macht es. Und dann haben die gesagt, ja, das wollen wir, aber das wollen wir nur mit dir zusammen machen. Und ich habe dann wirklich ein Jahr lang immer nur Nein gesagt, weil ich mir das, also es ging in meinen Kopf einfach irgendwie nicht rein. Und also ich konnte mir immer Kalifornien besser als Hangzhou vorstellen. Aber irgendwie haben wir dann, die beiden sind halt unheimlich so sympathische Menschen. Und dann der Jackie, der Typ ist so ein ganz durchgeknallter, der war mal irgendwie Rallye-Meister, Auto-Rallye-Meister in China, der ist von Kopf bis zu den Füßen tätowiert, fährt eine Harley, baut in seiner Freizeit solche chinesischen Ruderboote mit so geschnitzten Köpfen und also der hat wirklich, also und baut Tee an auf, in seinem Hintergarten auf so einer kleinen Plantage und also der ist sehr skurril und irgendwie dadurch sympathisch. So, und dann haben die mich halt breit geklopft und wir haben dann einen in Rostock irgendwann dann bei einem Notar einen Lizenzvertrag geschlossen. Und dann ging das halt munter los, dass wir dann plötzlich irgendwie uns in Hangzhou auf dem 14 Hektar großen Grundstück wiedergefunden haben und haben dann mit unserem Designteam da das Erlebnisdorf geplant und plötzlich wurde das dann alles ganz normal. Und jetzt ist es halt im Rohbau fertig. Also da passiert gerade enorm viel. Wir haben jetzt hier alle so zweitägig große Zoom-Konferenzen über die verschiedenen Dinge, die es da so zu besprechen gibt, weil da ja 1000 Fragen geklärt werden müssen. Und wir werden diesen Sommer ungefähr 40 chinesische Kollegen denn hier haben, die dann hier in den Manufakturen und so eingearbeitet werden. Und der Plan ist, im Moment wird das so ein bisschen durch Corona durchkreuzt. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Eigentlicher Plan ist Eröffnung 24. September, also diesen Jahres. Kann sein, dass das eventuell nochmal verschoben werden muss. Aber als wir zur Pressekonferenz damals geflogen sind und hatten unser Maskottchen im Gepäck mit, da muss ich dir gleich unbedingt mal ein Foto zeigen.
Was ist euer Maskottchen? Wahrscheinlich eine Erdbeere.
Unser Karlchen.
Das ist der Erdbeerbär.
Den hole ich dir mal hier. Guck mal hier.
Ja, ja, natürlich. Ja? Wenn man im Erdbeerdorf ist, dann ist ja überall Karlchen. Ja,
in der Ecke steht. Und Karlchen soll jetzt ja demnächst ein kleiner Superstar werden. Aber jedenfalls hatten wir unser Karlchen als Maskottchen, als Walking Egg mit. Und dann ist da einer reingeschlüpft in Hangzhou am Flughafen. Einfach nur mal so aus Spaß. Ne? Also wir waren eigentlich auf dem Weg da in das Hotel zu dieser Pressekonferenz. Aber dann hat ihn der Typ da schon am Flughafen, ich glaube Thorsten war das sogar, der hat ihn dann angezogen. Und da ist was passiert. Und da habe ich gesagt, ich glaube, das wird hier klappen. Und zwar hat das ungefähr 60 Sekunden gedauert. Und dann waren 7 kleine chinesische Kinder rund um Karlchen versammelt und wollten ihn anfassen. Und das ist irgendwie, also da ist einem schon so ein bisschen das Herz aufgegangen. Das war da, guck mal, das klappt irgendwie hier auch.
Ist denn die, ich meine, in Deutschland ist, glaube ich, ja die Erdbeere die beliebteste Frucht, ne? Also wenn es ja. Lieblings, also vor oder nach der Banane, ich weiß nicht genau, aber ist das denn in China auch eine populäre Frucht?
Die Chinesen sind verrückt nach Erdbeeren. Die sind verrückt nach Erdbeeren. Ich war jetzt eingeladen, leider auch wieder wegen dem blöden C-Wort durfte ich denn da nicht hin. Jetzt am 15. Januar war eine mega ein Erdbeerkongress in der Nähe von Hangzhou. In Hefei gibt es so eine Erdbeerstadt in China. Und China ist ja seit einigen Jahren jetzt schon das größte Erdbeeranbauland der Welt. Also früher waren es immer die USA, jetzt ist die USA auf Platz 2 und China ist 10-mal so groß wie USA geworden, also in der Tonnage, was den Erdbeeranbau angeht. Unvorstellbar.
Das heißt, Erdbeeren wachsen gut in China und die Leute essen es gerne.
Die essen total gern Erdbeeren und wir haben jetzt auch einen Vertrag mit einer Erdbeerbäuerin aus China geschlossen, die jetzt auch schon anfängt, dort Sorten anzubauen für uns, die eben auch besonders gut schmecken, weil wir wollen da natürlich dann die Erdbeeren vor Ort auch benutzen für unsere Erdbeermarmelade.
Boah, da wäre ich ja schon so gespannt, wie dieses Produkt dort eben, ich bin mir sicher, da gibt es bestimmt Erdbeerreiswein. Was gibt es da? Da kann man doch sozusagen, weil es gibt ja so ein paar Chinese Erdbeerdumplings, ist ja ganz zum klar, Beispiel. dass man das machen muss. Oh, herrlich, ja. Herrlich. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Und dieser, da wo das ist, das Dorf, wie groß ist der Einzugsbereich? Also für die Leute, also, die Hallstatt noch nie gesehen haben, bei Hallstatt wohnt keiner. Ja, also wirklich keine Sau wohnt dort. Trotzdem ist dieser Ort immer, ich weiß auch gar nicht, wie die ganzen Asiaten da überhaupt hinkommen, ob da irgendwie Hotels in der Nähe sind, aber war mega voll. Wie viele Leute wohnen denn dann?
Also in Hangzhou, das ist ja am Stadtrand von Hangzhou, dieses Grundstück, also 14 Hektar Größe an so einem Berg, so auch umgeben von Reisfeldern und Hangzhou ist groß, also es hat 10 Millionen Einwohner und das ist ja der Sitz von Alibaba, auch Jack Ma wohnt in Hangzhou, der ist da geboren und ein paar Leute kennen den Namen Hangzhou, weil ich glaube vor 4 Jahren war da der G8-Gipfel mal in der Stadt.
Ah, okay, ja, kann sein, habe ich gar nicht.
Ja, das ist so, das ist halt eine von diesen großen Städten. Und ich war, als ich das letzte Mal da war, das war so geil. Ich bin, also es ist, China polarisiert natürlich stark, aber es begeistert eben auch in Teilen. Also wir hatten dann einen Termin in einer Stadt also abends um 18 Uhr zum Abendessen, um auch mit Leuten eigentlich über Erdbeeren zu reden. Und dann sind wir da mit einem Schnellzug hingefahren, also von Hangzhou. Und dann stellte sich also heraus, dass das 800 Kilometer entfernt ist. 800 Kilometer. Also wir sind dann um 15.30 Uhr nach einem ganzen Arbeitstag in Hangzhou losgefahren, waren dann um 18 Uhr wirklich zum Abendessen in dieser Stadt, den Namen habe ich jetzt dummerweise gerade vergessen, und sind dann abends nach dem Abendessen wieder nach Hause nach Hangzhou gefahren und lagen um 12 Uhr im Hotel. Also wir sind zweimal 800 Kilometer mit dem Schnellzug gefahren. Und das war für mich irgendwie also so abgefahren, wie das funktionierte. Und da ja, ein bisschen wird man da auch ein bisschen neidisch, denn wenn man so an
Ja,
solche.
das ist schon krass. Hat alles Vor- und Nachteile, aber dass ich
Ich weiß, ich bin auch, mir ist das auch.
so eine schnelle Verbindung zwischen Berlin und München wäre schon mega cool, das stimmt.
Ja.
Ich wünsche mir das ja immer zwischen Hamburg und Amsterdam. Das sind ja nur ein paar hundert Kilometer Luftlinie. Das kann man wahrscheinlich in 1,5 Stunden fahren, aber es dauert mit dem Auto oder mit der Bahn. Ich glaube, die Bahnstrecke ist immer noch irgendwie kaputt, weil da irgendwann ein Boot gegen so eine Brücke gefahren ist. Also so
Ja,
traurig, es ist wirklich so
ich
traurig
glaube,
teilweise.
vielleicht ist es wirklich eine gute Idee, wenn man das unter die Erde verlegt, weil man dann die Natur oben nicht so, also man hat ja nicht so viele Probleme dann einfach, wenn man unter der Erde arbeitet. Und ich verfolge das natürlich da mit großem Interesse, was Elon Musk da so durch die
Ja,
Gegend bohrt
eine boring Company. Aber
und The Boring
bleib
Company.
mal kurz beim Asia-Thema. So,
Ja.
jetzt bist du ein Unternehmer, der dann in Asien so einen Freizeitpark betreibt. Es gibt ja relativ viele Vorurteile, dass es total schwierig ist, das aus einer juristischen Perspektive sattelfest zu machen, dass man da auch Gewinne oder Erträge wieder einnimmt. Das muss dann irgendwie alles im Land bleiben, dass es dann viel Korruption gibt vor Ort, sozusagen rund um die Reisfelder. Was war jetzt so, wie hast du das erlebt in den letzten 2 Jahren?
Ja, teilweise, also es ist ja so, dass der Staat ist ja immer mit im Boot. Also unser Mr. Pang heißt unser Bezirksbeauftragter, der sozusagen, also über das Grundstück ist der Staat ja quasi beteiligt
Ah, okay.
an der Gesellschaft. Und also die sind schon ein bisschen spaßbefreit. Ne? Der war auch schon zweimal hier und ich habe den also noch nie lachen gesehen und ich lache eigentlich
Herr Pang
gerne.
war in Rübershagen.
Der Pang war schon zweimal in Rübershagen mit einer ganzen Gefolge. Und ich habe mir also größte Mühe gegeben, hier wirklich den Oberspaßvogel abzuliefern, weil ich dann auch da mehr Freude dann empfinde, wenn alle ein bisschen gut drauf sind. Aber das hat nicht funktioniert. Ich habe alles, ich hätte ihn wohl durchkitzeln müssen. Das wäre das Einzige noch gewesen. Aber so, denn ja, dann wurde es auch hin und wieder mal ein bisschen unangenehm, als wir das letzte Mal in Hangzhou waren. Da saßen wir in so einer im Bahnhof in Hangzhou und haben da da wollten die dann plötzlich so ein bisschen unser Konzept wirklich verändern. Ne? Also weil ich ja großen Wert darauf lege, dass wir keinen Eintritt nehmen,
Ja.
weil das ja dann also wir wollen ja die Schwelle halt niedrig halten. Und
Darüber,
das
die Leute, die jetzt zum ersten Mal diese über Karls Erdbeerhof hören, also unbedingt Folge 1 sehen, da haben wir dieses Konzept mit Eintritt, ohne Eintrittsgeld im Detail besprochen. Ja.
Ja, genau. Naja, da wollte denn Herr Pank plötzlich, dass wir irgendwie Eintritt nehmen, weil er meint, das würde sonst zu voll werden. Sondern das ist ja wirklich ein Riesenproblem. Das war lustig. Nee, aber dann haben wir da droht es fast dann einmal zu scheitern. Also da war der richtig hartnäckig aber ich dann auch. Und weil das Gute ist natürlich in diesem Zusammenhang, dass wir da jetzt ja nicht unser Geld investieren. Ne? Das ist natürlich wir kannten das ja noch gar nicht. Also wenn man so eine Lizenzgeschichte hat, also wir investieren ja nicht unser Geld, sondern insofern war es für mich jetzt nicht so schwer, dann auch wirklich zu sagen, nein, das geht dann nicht, also dann kann dann nicht mehr, dann können wir das nicht machen. Und so ist es dann auch, also das ging dann auch, also den davon dann wieder abzubringen von so einem Kurs. Aber das sind schon so, ist manchmal ein bisschen anders, als wir das hier so besprechen, so Dinge.
Aber also denken die quasi schon rational. Die wollen ja schon irgendwie dann auch den Lebens- oder Wohnwert von Hangzhou irgendwie steigern, vielleicht auch im Wettbewerb mit irgendwie anderen Provinzen sagen, guck mal, wir haben jetzt hier irgendwie so ein Erdbeerdorf, die Leute finden es irgendwie cool, das ist ja auch alles sehr nachhaltig und gesunder, Ponyreiten und Elektrotraktor fahren und vielleicht so ein bisschen mit so ferngesteuerten Booten segeln. Gibt es da so einen Wettbewerb der Städte? Es gab ja eine sehr, sehr intensive Diskussion zum Beispiel oft um das Miniaturwunderland in Hamburg. Da gibt es ja diverse Gebote, wo dann irgendwelche Länder das dann abwerben wollten. Ja, nach Dubai und so. Ist das in China nicht auch so, wir sagen, das ist, wenn das richtig gut funktioniert, dann Robert, komm mal nicht nach Hangzhou. Ich habe ein viel besseres Grundstück hier in Shenzhen.
Wir kriegen so alle 2 Monate im Moment eine irgendeine Message, Nachricht, E-Mail, was auch immer, auch teilweise Broschüren von Städten, die das denn auch machen wollen. Aber das hatten wir von vornherein so vorgesehen, dass also Jackie und Sunny, die haben da also selber großen Appetit und wollen, also so deren Fantasie, die sind beide noch ziemlich jung, spricht also nichts dagegen, dass es vielleicht auch mal 50 Erlebnisdörfer gibt, die aber dann von denen im Grunde betrieben werden oder so.
Ah, okay.
Ja, ob das denn so...
Ich bin wirklich so gespannt, wenn das mal auf ist und wenn das so ein bisschen Effekt hat und wir dann hoffentlich 2022 mal in Rövershagen Erdbeertorte essen, wie hoch dann quasi der Anteil von Asiatouristen ist, die das Original sehen wollen. Also wenn man das einmal in Hallstatt gesehen hat und sich versucht so in diese Mentalität, also ich weiß auch gar nicht, es muss irgend so ein, also Hallstatt lebt, glaube ich, zu 70% von diesem Hongkong-Dorf.
Ja.
Und es ist also... Wahnsinn. Hallstatt ist auch wirklich ganz schön am See, aber schon crazy. Okay, das war der Part China-Dorf. Da sagst du, das geht los so Ende des Jahres, je nachdem, was es noch für Verzögerungen geben könnte. Aber 2022 könnte man dann erste Effekte messen und da können wir quasi nochmal ein Update machen. Wie läuft's eigentlich? Vielleicht sind dann auch schon ein paar mehr Dörfer in Planung. Jetzt aber noch ein total spannendes Thema. Eigentlich haben wir den Podcast ja aufgesetzt wegen diesem Thema, weil das passt auch gut zu der Beschreibung, die Philipp Westermeier gemacht hat über dich, der deutsche Walt Disney. Insofern reden wir jetzt über Erdbeerhof Plus.
Ja.
Genauso wie es Disney Plus gibt. Ich verfolge eure Aktivitäten über diverse Kanäle, jetzt nicht täglich, aber deine Frau ist zum Beispiel ziemlich aktiv, wenn ich das gesehen habe, bei Live-Sendungen auf verschiedensten Devices. Wenn man auf Karls geht, also das ist eure Webseite, zu dem Erlebnisdorf, da kann man auch ein bisschen Aufzeichnungen sehen. Ich habe also auch gesehen, wie er versucht, dort über solche Initiativen ein bisschen Traffic zu bekommen und auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Zum Beispiel steht da Erdbeer-Retto kocht, Live-Show jeden Dienstag 19 Uhr. Ja? Wir probieren das ja selber mit Spryker on Air. Wir machen das natürlich LinkedIn-basiert, das ist ja unsere Zielgruppe. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was ihr jetzt mit Erfahrung gesammelt hat mit diesen Live-Shows und vielleicht auch mal einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, an was ihr gerade baut.
Ja, das mache ich ganz gern. Also wir haben so, eigentlich war das so eine Initialzündung, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist normalerweise, bei Karls ist es immer eine echt mega krasse Zwischensaison, weil alle Hotels sind voll. In unseren Erlebnisdörfern ist normalerweise sehr teufellos. Auch selbst Weihnachten, Silvester mit riesen Brunch-Veranstaltungen und so weiter. Und abends um 20 Uhr kriege ich immer und hier noch einige andere, sagen wir so, aus der Führung von Karls so einen Managementbericht. Der kommt immer um 20 Uhr per E-Mail, wo wir dann immer also die Zahlen des Tages, also sehr weit aufgeschlüsselt auf so 5 Seiten kriegen und dann immer verglichen mit den Vergleichszahlen des Vorjahrestages. Und dieser Bericht, den studiere ich immer, das habe ich mir irgendwann mal statt Tagesschau verordnet, weil ich das dann spannender finde. Und das war am 27. Dezember, das war der Tag, also nach Weihnachten, also wurde das dann schon fast unerträglich, also wie hoch die Umsätze im Vorjahr waren und wie niedrig sie dieses Jahr offline in unserem stationären Handel waren. Und da waren dann also schon so Differenzen, also pro Tag so von 600 bis 700.000 Euro, die wir also weniger dieses Jahr gemacht haben. Das hinterlässt so Spuren in einem irgendwie. Und wir haben ja auch bis heute gibt es kein gültiges Antragsformular, wo wir also irgendwelche Corona-Hilfen dadurch, dass wir kein KMU-Unternehmen mehr sind, beantragen dürfen. Und das alles so in der Melange sozusagen hat dann gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach nochmal die nächste Stufe zünden. Unser Onlinehandel lief ja schon recht gut. Jetzt auch Corona-bedingt, aber wir wollen einfach mehr und haben dann beschlossen, auch durch unsere chinesischen Kontakte natürlich, war ich da schon immer so ein bisschen begeistert von dieser ganzen Welt von Taobao zum Beispiel, was unsere Jackie und Sunny mir denn da immer ganz aufgeregt zeigen auf ihren Smartphones. Also Thema Livestream-Shopping, und auch irgendwo auch da Retailtainment und haben dann so Hals über Kopf gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal ab 12. Januar, bereiten wir alles vor, gehen erstmal mit 5 Shows an den Start pro Woche und gucken mal, was macht das eigentlich mit Karls, also wenn wir das auf unseren Social Media Plattformen streamen und aber auch über ein Plugin auf karls.de direkt streamen, so dass man eben auch das auf karls.de gucken kann und dann auch gleichzeitig eben shoppen kann. So, und das haben wir dann gestartet und das war wirklich nochmal, das hat einfach nochmal einen richtig großen Schub in den Shop reingebracht, innerhalb weniger Tage, weil wir diese Shows dann auch auf den Kanälen dann draufgelassen haben. Also wir hatten dann nach den ersten 7 Tagen haben 500.000 Menschen also diese ersten Shows gesehen.
Und kannst du mal diese Shows beschreiben? Also was, also Shows?
Also das ist dann einfach irgendwie. Also ich habe zum Beispiel dann, weil ich wollte natürlich, weil ich meine, sich vor eine Kamera zu stellen live, da gehört ja so ein gewisses Energielevel dazu, was nicht jeder so mit sich bringt. Also habe ich gesagt, komm, ich gehe mit gutem Beispiel voran, damit ich mich auch selber dadurch quäle durch diese Geschichte und wollte das nicht nur anderen überlassen und habe dann gesagt, also ich mache Roberts Manufaktur mit OU geschrieben. Also ich führe sozusagen die nächsten 4 Monate jeden Freitagabend durch unsere Manufakturen, erzählen so ein bisschen die Hintergrundgeschichten, wo kommt unser Kaffee her, wo, von wem importieren wir den, wie rösten wir den, wie lange rösten wir den und was machen wir dann damit und wie geht das alles und dann, aber unterm Strich eben auch, und was kann ich jetzt kaufen, ne? Also was, also bestellen da Produkte vor. Und so haben wir dann hier ein paar Freiwillige gefunden, meine Frau, die war ja schon geübt da drin, die ist ja auf Insta auch so immer schon mal live gegangen, auch vor Corona schon und sind dann haben dann insgesamt also 5 Protagonisten gefunden. Inzwischen sind wir aber jetzt schon in der 7. Sendewoche und sind jetzt also bei 16 Formaten pro Woche und sind also dabei, jetzt Woche für Woche das weiter aufzubauen und wollen also ungefähr in 2 Monaten dann bei 84 Live-Shows pro Woche sein. Das bedeutet also übersetzt, dass wir also täglich von 10 bis 22 Uhr live gehen, 7 Tage die Woche.
Aber quasi nicht in einem Abo, also nicht quasi Erdbeerhof Plus im Sinne von, man muss 5 Euro zahlen, damit man eine Live-Show gucken kann, sondern wieder mit so einem Handelshintergrund, also eher wie eine Art QVC zum Beispiel?
Ja, das ist so ein Modern Social QVC. Also QVC ist klar, also da kommt man auch natürlich nicht dran vorbei und ich gucke das auch wirklich gern, seitdem wir diese Bestrebung hier haben, auch um zu sehen, wie geht das da, was ist auf HSE los, was ist auf QVC los, aber es gibt auch andere amerikanische, QVC ist ja auch amerikanisch, aber so auch modernere Interpretationen von Livestream-Shopping, eine der coolsten, die ich momentan so kenne, die sind so schön, dass sie wahrscheinlich schon zu schön sind, musst du dir mal angucken, heißt Network, wird aber geschrieben NTWRK, ist eine App, muss man, also es geht nur über eine App, NTWRK, und die machen so Produktdrops von so New Yorker Rappern, die so Kollaborationen mit also Turnschuhen, also Sneaker plus Rapper so irgendwie und dann sitzen die irgendwie Sonntagmorgen um 10 in einem Parkhaus in Brooklyn und gehen dann eine Stunde live und stellen dann da irgendwie diese Sneaker vor, die dann in der Regel so nach 15 Minuten ausverkauft sind. Also alles eben über Livestream und wir, um jetzt nochmal deine Frage eigentlich zu beantworten, also wir sehen da so eine Mischung, also ich liebe diesen Begriff eigentlich jetzt in den letzten Wochen Retailtainment Plattform. Also wir wollen eben nicht zu viel Druck aufs Verkaufen machen. Das machen wir nie bei Karls. Also wir wollten schon immer eigentlich eher unterhalten und eher eine niedrige Schwelle sagen haben, wo irgendwie Leute kommen, dann ich gehe mit meinen Kindern auf den Spielplatz und wenn die dann ein Glas Marmelade kaufen oder eine Tasse Kaffee trinken, dann ist das gut. Und wenn die es nicht getan haben, dann müssen wir uns mal vielleicht überlegen, was wir denn falsch gemacht haben. Aber also wir werden uns nicht hinstellen 84 Stunden pro Woche und sagen, kauf das. Sondern wir machen auch haben jetzt auch ganz tolle Influencer mit am Start, die zum Beispiel die Nadine, die jetzt heute Nachmittag zum Beispiel um 16 Uhr, die macht einmal die Woche um 16 Uhr eine Show, wo es um Ideen geht zum Do-it-yourself, also Basteln mit Kindern. Da fließt hier und da mal ein Karls-Produkt mit ein, auch in die Bastel-Idee. Aber wir sind dabei, unseren Versandkarton zu einem Multifunktionskarton so zu designen. Also mit Schnittmustern drauf und so weiter wird er bedruckt. Das geht jetzt im April an Start mit QR-Codes drin. Und wenn du die QR-Codes im Versandkarton abscannst, dann landest du auf Tutorials von Nadine oder von Live-Shows, auf Live-Shows von Nadine, wo du dann eben gezeigt bekommst, wie du aus diesem Versandkarton ein Insektenhotel zum Beispiel bastelst oder eine Murmelbahn. Und so, dass wir auch da so eine Art Zweitverwertung, Upcycling ist ja so ein Lieblingsthema von Karls, eine Zweitverwertung auch für den Versandkarton haben. Und das alles ist also eine Welt, auch die Kochshow mit Roberto, da gibt es dann irgendwie zwei, drei Karls-Produkte, die man dann auch online bei uns bestellen kann. Aber es geht dann auch einfach, um ein bisschen Nutzen zu bringen. Ne? Und Ulrike, zum Beispiel meine Schwester, macht eine richtig coole Jobparty. Das ist richtig reingeknallt. Das haben wir jetzt, die dritte Jobparty hat sie jetzt Mittwoch gemacht. Also eine Livestream-Jobparty, wo sie mit ihrem Team, also sie, Ulrike, leitet ja die Karls Academy und auch die ganze Rekrutierung von Mitarbeitern. Und sie macht also in einer Jobparty, werden halt die coolsten Jobs, die wir gerade so ausgeschrieben haben, die werden also live vorgestellt. Und da kriegen wir Bewerbungen im Moment. Das ist echt ultra. Also was da gerade abgeht. Also
zum Beispiel, was sind das für Jobs? Also wie stellt man den Job vor? Wie stellt man
also,
den
jetzt? Also wir stellen jetzt irgendwie, sagen wir suchen jetzt irgendwie für Stella Green, für unser neues Bio-Erdbeer-Anbau-Ding, suchen wir einen Gartenbauingenieur irgendwie, der da ein Team führen soll. Und wir haben ja hier die Berry Innovation Lab gegründet, wo wir also den Erdbeeranbau der Zukunft erfinden wollen. Und dafür suchen wir jetzt irgendwie jemanden, der das leitet. Und dann kommen halt Leute, lädt sie sich also Gäste ein in die Show aus unserem Landwirtschaftsbetrieb, die dann darüber berichten, was denn die Aufgabe von diesem Menschen ist und beschreibt das also in schillerndsten Farben. Und das ist natürlich viel geiler als eine Zeitungsanzeige oder eine auf karls.de/jobs irgendwie eine Beschreibung von einem Job. Ne? Also es ist eine richtige, lebendige Beschreibung von einem Job. Und da das wird auch dann gut geteilt und so weiter, so dass eben dann auch das eben an Leute dann auch offensichtlich ausgespielt wird, wo irgendwie einer, vielleicht irgendwie jemand das sieht und sagt, ey, das könnte doch was hier für meinen Bekannten sein, der kommt doch aus dieser Branche. Und so kriegen wir da jetzt eben auch Bewerbungen, und zwar auch dann teilweise per Video, also was dann sehr cool ist, weil die Leute sehen es live und schicken uns dann, also wir fordern sie auch darauf auf, dass sie uns einfach, also sie können uns per WhatsApp, per wie auch immer, egal wie, Hauptsache sie, also wir brauchen keine Stapelweise von irgendwelchen Zeugnissen und Bewerbungsunterlagen oder so. Da ist uns ein 8 Minuten langes Video lieber als Bewerbung. Und da kriegen wir ordentlich was rein.
Und könnte ich jetzt als Spryker zu dir kommen und sagen, ich möchte da jetzt einen Slot kaufen? Ich habe jetzt hier, ich suche jetzt hier 3 QA-Engineers oder hier einen Product Manager oder einen Sales Manager. Und das ist ja ein sehr, sieht erstmal sehr trocken aus in der Softwareindustrie, aber ich zeig mal im Karlsfernsehen, wie das funktioniert. Würdest du mir gerade einen Slot verkaufen?
Also Ulrike, also wenn es jetzt gerade um unsere Job Academy, unsere Karls Academy geht, da kriegt Ulrike natürlich jetzt immer mehr Anfragen, ob wir auch also die reinen Academy-Leistungen eben an andere auch bringen. Also sprich unsere ganzen Mitarbeiterentwicklungsschulungen und so weiter, aber auch die Rekrutierungsleistung. Bis dato haben wir das also auch gemeinsam dann letztlich beschlossen, dass wir das noch nicht tun, noch nicht. Es ist aber so, dass wir in Berlin an unserem Standort, da haben wir diese Adler-Löwen-Kaserne neben dem Erlebnisdorf erworben. Und da wollen wir ein monumentales, also ein zentrales Gebäude stehen lassen und erhalten. Und da soll so eine Art Ideenschmiede einziehen, unter anderem auch die Karls Academy. Und wir können uns auch vorstellen, das ist also ein unvorstellbar großes Gebäude, dass da eben dann auch eben dritte vielleicht Dienstleistungen der Karls Academy mit in Anspruch nehmen können.
Bleiben wir mal kurz bei dem Karls Plus Konzept. Also 84 Shows pro Woche, läuft, also kann man das schon so verstehen, sozusagen wie ein QVC, dass das quasi unter einem Brand läuft, also Karls TV zum Beispiel, da sehe ich irgendwie alle Shows, ich weiß gar nicht, was so ein Astra-Kanal kostet. So teuer kann das gar nicht sein, so viele Sender, wie es da gibt, wo das dann quasi mitläuft. Ihr wollt natürlich einen Kanäle haben, wo es ja so ein Feedback-System gibt, also Instagram, auf eurer Webseite kann man wahrscheinlich irgendwie liken und kommentieren und Videos einschicken, aber kann man das, also, oder ist das konzeptionell von mir quasi zu eng in diese TV-Ecke gebracht, weil wenn ich mir
also TV-Serie
angucke, da geht es ja immer um Umsatz pro Minute.
Genau, also wir wollen, das werden wir nicht hinkriegen und auch nicht, das ist auch nicht unser Ziel, weil wir ja auch natürlich an die Zeit nach dem Lockdown denken. Und das ist auch eine, also wir sind zum Beispiel, wir sind gerade dabei, dieses ganze Team aufzubauen. Hier werden gerade Reporter, Moderatoren gecastet, die zum Beispiel Behind the Scenes, die machen nur Behind the Scenes, die sind also unterwegs auf den Karlsbaustellen, die sind in der Adler-Löwen-Kaserne unterwegs, die sind auf den Erdbeerfeldern, wenn da irgendwie die Folientunnel mit Schnee zugeschneit sind oder vielleicht sogar zusammengebrochen sind, weil es so viel geschneit hat oder so. Also die ist so eine Art im Blick hinter die Kulissen in diesem ganzen Karls-Universum liefern. Und da wird zum Beispiel in so einer Stufe dann gar kein Umsatz gemacht. Das ist eine wirklich reine Unterhaltungsgeschichte von Leuten, die dafür interessiert sind, zu gucken, was ist eigentlich, was geht bei denen eigentlich ab. Und das Coole ist, in der Plattform, die es dann geben wird, kannst du also den Content Creator, die du magst, also wenn du jetzt zum Beispiel, weil wir haben dann ja nachher so mindestens 84 verschiedene am Start, erstmal aus unserem eigenen Karls, aus der eigenen Karlswelt. Und die kannst du also liken, die kannst du in der Plattform, kannst du denen folgen, weil wenn du sagst, Mensch, der Alex, der ist immer so witzig und so schön, ich finde das toll, wie der da seine Show macht, das will ich wissen, wenn der live geht. Und dann kriegst du also eine Push-Notification, wenn dein Lieblings-Live-Moderator quasi live geht. Das ist zum Beispiel ein so ein kleines Feature, um auch da natürlich den Traffic irgendwie weiter aufzubauen. Aber es ist nicht QVC im Sinne von, wir machen 84 Stunden eine Verkaufsshow. Das wäre uns zu langweilig. Es gibt auch ein paar Formate, die dann tatsächlich ganz exakt nur darauf einzahlen. Aber das ist nur ein Bruchteil davon.
Okay, und da stelle ich mir jetzt quasi vor, an eurem Standort ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, die richtigen Leute dafür zu finden. Weil das ist ja ein neues Medienfeld dann, also live produzieren, dieses Ganze auch live schneiden und irgendwie so, ich glaube, die Laufschrift, das kriegt man schon noch irgendwie eingebunden, aber mal schnell schneiden auf das Erdbeerfeld, irgendwelche Produkte einblenden. Habt ihr da schon ein Team oder wie macht ihr das? Also wir hören also wir ganz viele Digitale zu. Also
genau,
ist da noch dir eine WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken und sich zu bewerben?
Also das ist, danke, dass du das fragst. Das ist ja jetzt hier wie so ein wirklich, also eine Steilvorlage. Also ja, sehr, sehr gerne jederzeit, weil wir sind im Moment in der Lage, es ist schon so ein kleiner Höllenritt, den wir hier gerade durchgehen. Also wir haben schon immer recht fleißig gearbeitet, aber im Moment, was wir die letzten 7 Wochen hier so abgefahren haben, das ist schon ein bisschen mehr als normal. Und wir können das, weil unser Team ja quasi frei ist, dadurch, dass unsere ganzen Erlebnisdörfer einfach schlicht und ergreifend geschlossen sind. Wir hätten jetzt normalerweise unser krasses Jubiläumsjahr gehabt, 2021, 100 Jahre Karls, hatten da 1000 Sachen vorbereitet. Unsere ganze Marketingabteilung liegt quasi brach. Und alle arbeiten momentan nur an dem Karls Live Projekt. Aber uns ist natürlich vollkommen bewusst, und da sind wir jetzt mitten in dem Prozess drin, dass wir das Team extrem aufbauen müssen, um für den Moment, wenn wir wieder offline an den Start gehen, also nach dem Lockdown, dann muss ja Karls Live weiter aufgebaut werden. Und da sind wir jetzt mitten in der Rekrutierung drin, von Moderatoren, von Produzenten, von Aufnahmeleitern, für dieses Vorhaben eine neue Firma gegründet, die heißt Karls Media AG und die Red Berry Studios für die Produktion, weil wir noch, ich erzähle gleich, vielleicht, wenn du Lust hast, gleich noch ganz kurz noch so ein Schwenk, was da noch nachher dranhängt in der zweiten Zündstufe. Wir suchen da Leute, die eben, und das ist jetzt das vielleicht das Besondere, es gibt natürlich die Fernsehwelt, und in die wollen wir nicht, weil das ist wirklich also regelrecht eine Bedrohung, weil wir wollen ganz stark diesen Live-Charakter hervorheben und zwar noch stärker, als wir es in den letzten Wochen, wir lernen ja gerade jeden Tag. Ne? Wir lernen also jeden Tag, wie es funktioniert und wenn wir unsere Plattform nachher so am Start haben, wie wir uns das vorstellen, dann werden wir auch ganz viele Shows wirklich mit einem Handy, mit Ringlicht, möglicherweise ohne Kameraleute machen, damit es eben einen Ultra-Live-Charakter auch behält. Weil wir wollen irgendwie nicht den 158. Fernsehsender jetzt hier versuchen aufzubauen. Da erstens glaube ich nicht daran, auch wenn das live ist und on-demand übrigens. Das ist auch eine kleine Besonderheit noch. Also du kannst jede Show auch in einer Mediathek dann trotzdem noch nachgucken und auch integriert in den Online-Shop, sodass du zu jedem Produkt dann eben die passende Live-Show, die dann auch noch da auf den Mausklick reinziehen kannst. Also wir suchen ein Team, aber wir suchen Leute, die irgendwie mobil denken, also wirklich das Handy in der Hand. Das ist so, und das gilt auch dann für die Produktion und so weiter. Es muss alles ultramobil sein. Gleichzeitig klingt jetzt vielleicht wie ein kleiner Widerspruch, aber wir sind gerade dabei, mit unseren Innenarchitekten hier in Rövershagen ein Studio zu bauen, weil wir natürlich die ein oder andere Sendung auf jeden Fall auch im Studio machen werden, auch wenn es eine Live-Sendung ist. Und zwar, und das ist das Coole auch wieder, vor Publikum. Also wir bauen ein Studio mit 150 Sitzplätzen und das wird jetzt in dieser Saison schon eröffnet. Also im Mai wird das fertiggestellt in einer ziemlich coolen, so einer Vintage-Atmosphäre, wo man also bei Live-Shows eben dabei sein kann. Da muss man auch ein bisschen Eintritt für bezahlen. Das ist nicht allzu teuer, das kostet 5 Euro. Und dann kann man also live eben bei der Produktion einer Social Commerce Show teilnehmen.
Und kurze Frage dazu ist, du meinst, es gibt Leute, die würden 5 Euro kostet ja zum Beispiel sozusagen diese Eiskulpturenpark. Ich weiß, in den Gröversagen gibt es glaube ich auch
8,50 Euro. Ja.
Und du sagst, da braucht man auch eine Stunde, wenn man das sich in Ruhe angucken will, dann danach ist einem ziemlich kalt. Und du sagst, es gibt Leute, die würden für 5 Euro sich eine Stunde in so eine Show setzen. Also das ist so?
Ich glaube da dran, weil wir haben das jetzt ein paar Mal hier so gespürt, wie das war. Wir halten jetzt so Corona-bedingt natürlich immer sozusagen die Audience hier vor Ort zurück, weil wir im Moment, wenn wir jetzt hier so im Markt was produzieren, wir haben ja im Moment nur unsere Lebensmittelflächen geöffnet, aber wir spüren sofort, wie das ist, also wenn da irgendwie dieses kleine Miniset aufgebaut wird, wie viel Interesse das also bei den Mitarbeitern, bei den wenigen Besuchern, die wir im Moment haben, so hat, so dass wir da Mühe haben, wenn wir das zu den Öffnungszeiten jetzt hier machen, dass wir dann die Leute da auf Abstand halten und das also mit großem Interesse verfolgt wird. Ich könnte mir das vorstellen, ja. Vielleicht muss man das irgendwie noch geschickt mit irgendwelchen Incentives verbinden, aber ich glaube, dass da ein großes Interesse ist, wenn das ein schönes Studio ist und eine coole Atmosphäre. Also ich habe selber mal in den USA in einem Freizeitpark erlebt und fand das ziemlich unterhaltsam.
Ja, ich war das letzte Mal, als ich in so einer Live-Show war, das war, glaube ich, für irgendwas von Kai Pflaume. Wie ist denn das? Da gab es am Ende mal so ein Gewinnspiel. Da waren wir mit irgendwas mit Kai Pflaume haben wir auf jeden Fall gemacht. Der Preis ist heiß, kann es nicht gewesen sein.
Ja, es gibt ja einmal diese Schlagerpreisverleihung, ich glaube, die heißt die Goldene Henne, die Kai Pflaume immer moderiert. Keine Ahnung, was der sonst...
Nee, das war früher so eine Game-Show, da mussten wir nach Holland fahren mit dem Schulbus. Da hat er irgendwas moderiert in Holland für Endemol.
Endemol,
ja. Aber ich weiß nicht mehr, was das... Ich weiß nicht mehr, was das für eine Show war.
Aber stell dir mal vor, du bist so Walk-By-mäßig unterwegs, ne? Also du bist im Urlaub, ahnst nichts Böses, hast Zeit, hast irgendwie deine Familie mit dabei und dann, ohne dass du dich irgendwie 3 Wochen vorher anmeldest oder so, kannst du einfach sagen, so um 14.30 Uhr gehen wir mit in die Live-Show und gucken dazu. Also ich denke, das ist ein gutes Entertainment.
Vielleicht war das Glücksspirale. Ich weiß auf jeden Fall, dass seine Assistentin, die da immer irgendwas machen musste, die hieß Mercedes. Das hab ich mir gemerkt.
Hätte ich mir auch gemerkt.
Genau. Dann, aber glaubst du denn, dass Disney Plus, wollte ich schon sagen, Erdbeerhof Plus, dass das eine eigenständige Ertragssäule dann wird in deinem Medienreich?
Nein, jein. Also das ist sozusagen, also wir haben uns natürlich auch überlegt, wie sieht eigentlich unser Geschäftsmodell aus? Und es gibt jetzt also in dieser Säule, die ich dir jetzt erzählt habe von Karls Media AG, ist im Grunde genommen der, also Traffic ist sozusagen die Währung. Und zwar Traffic offline und online, ne? Weil die Aufgabe wird genauso sein nach dem Lockdown von Karls Media AG auch offline eben für Traffic zu sorgen. Und insofern, da sind wir bei der Konstellation noch nicht ganz am Ende, wie wir es denn machen, aber dass die Umsätze, die E-Commerce-Umsätze, also im Ticketbereich, im Verkauf von Ware und so weiter, die sind eigentlich auch irgendwo möglicherweise später denn die Karls Media AG-Umsätze. Wir haben uns mal so verschiedene Organigramme angeguckt und ich habe mit sehr viel Erstaunen festgestellt, weil ich das wirklich nicht wusste, dass ProSiebenSat.1 tatsächlich so organisiert ist, dass ja alles, was die tun, einzahlt auf deren Retail-Konzepte, also wie Amorelie und Jochen Schweizer und das sind ja alles 100%ige Töchter von ProSiebenSat.1, insgesamt 10 Retail-Unternehmen und alles. Also diese ganze Produktion zielt immer so ab auf den Verkauf von Ware in diesen Stores, also meistens online natürlich da.
Okay, sehr cool. Da ist ja quasi dann eine Menge zu tun. Du hast gerade gesagt, du bist jetzt nicht super krass operativ in dieses Aufbau des chinesischen Dorfes involviert, weil es eine Art Franchise- oder Lizenzbusiness ist, so kann man das nennen. Du hast im letzten Jahr schon ein paar Sachen neu erfunden, insbesondere durch das E-Commerce-Geschäft für Karls. Das hat euch in der Digitalisierung stark vorangebracht. Karls Plus, auf jeden Fall, oder Erdbeerhof Plus, auf jeden Fall eine super spannende Initiative. Ich gucke mir ja auch gleich mal ein paar Shows an. Man kann ja auch heute schon ein paar Shows abrufen. Ein bisschen besser
zu verstehen. Gestern Abend war ich in der Popcorn-Manufaktur.
Und wie viele Leute gucken denn da parallel zu?
Da haben wir so, in der Parallelität sind wir im Moment noch nicht natürlich da, wo wir hinwollen. Da sind wir jetzt zum Beispiel in so einer Show dann an so einem Freitagabend bei 600 Zuschauern, die dann live drauf sind, also parallel. Mhm. Wir haben aber jetzt auch so schon ein bisschen gelernt, dass wir auch dann solche Shows, wenn es um Popcorn geht, das habe ich auch gestern versucht so aufzuziehen, dass man auch immer wieder, also keine Reue hat, wenn du jetzt für 3 Minuten drin bist, mhm, und sagst, ach Mensch, das klingt irgendwie toll, ich bestell mir jetzt mal bei den Popcorn, dass du dann auch wieder rausgehen kannst, ne? Aber die Nachverwertung ist für uns im Moment also der interessantere Teil, also dass du einmal diesen Live-Charakter trotzdem hast durch die Live-Produktion, aber dann eben in der Mediathek und auf Social Media eben die Shows, die dann teilweise so, sagen wir mal, im Schnitt jetzt bei 70.000 Mal dann angeklickt werden, also binnen 7 Tagen. Danach haben wir es jetzt nicht weiter getrackt.
Also 70.000 Uniques, also einzelne Nutzer, das ist ja schon eine Menge.
Genau, ja, das ist eine Menge. Und wir merken es, wir spüren es natürlich jetzt auch im Shop so, dass das also auf jeden Fall so sein wird, dass wir das ja mit ganz viel Akribie jetzt weiter ausbauen wollen.
Und du hast auch nicht vor, dir jetzt so eine Astra-TV-Lizenz zu kaufen. Und ich weiß gar nicht, ob das Astra-TV, also diese Satelliten, diese Satellit, wo man diese ganzen...
Ja, du, wer weiß, ob es irgendwann wieder auch einen Gang in die Richtung geht. Aber im Moment kann ich mir das gerade nicht so richtig vorstellen, weil wir sehen uns natürlich momentan eigentlich im Internet und nicht irgendwie im analogen Fernsehen. Ich weiß auch gar nicht genau, wie teuer sowas ist. Und wir hatten uns da mal vor 2 Jahren so ein ganz bisschen mit auseinandergesetzt mit sowas. Aber das ist im Moment, also da kümmern wir uns gerade null drum. Also das ist nicht unser Interesse, vielleicht irgendwann mal.
Ich glaube, so teuer ist das gar nicht. Irgendjemand hat mir das mal erklärt. Vielleicht gibt es jemanden, der in den Kommentaren oder der jetzt zuhört, der kann das ja nochmal an uns schreiben, was das kosten würde, die ganzen Formate auch dort live zu senden. Also ich bin manchmal oft, es gibt so eine, bei Astra gibt es so einen Demo-Kanal für HD. Und ja, ich habe mir vor ein paar Jahren halt so ein Ultra-HD-TV gekauft und das ist quasi der einzige Kanal, mit dem man immer sofort zeigen kann, guck mal, das ist der Unterschied. Und links und rechts von dem Demo-Kanal ist es irgendwie auf, keine Ahnung, Kanal Nummer 103, 104, sind so ganz viele Nischensender, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die da einen 7-stelligen Betrag pro Jahr für ausgeben müssen. Für ein HD-Signal oder für ein Full-HD, für einen Ultra-HD-Signal. Aber vielleicht bin ich da vollkommen falsch gewickelt und das kostet irgendwie 20 Millionen.
Was wir jetzt auf jeden Fall mit andenken vom Start schon, weil wir filmen ja nur hochkant und haben aber trotzdem ein Querformat-Layout entwickelt, sodass wenn ich jetzt zu Hause mit Apple TV oder auf Android mit dem Handy oder mit dem Tablet also mir da eine Sendung angucke und das auf meinen Fernseher streame, dass ich dann trotzdem eigentlich ein sehr schönes Erlebnis habe. Dann ist also im linken Bildschirm Drittel, dann läuft dann der Livestream und rechts sind dann Produkte oder eben Infos zur Sendung und so weiter drin, so dass das irgendwie trotzdem ganz cool aussieht.
Ja, Wahnsinns-Business. Ich gucke gleich in die Shows rein. Ich bin weiterhin begeisterter Erdbeer-Fan. Ich habe ja versprochen, ich komme vorbei, wenn wir das Live-Studio dort angucken können und ich setze mich in dieses Paket rein, wo man dann live selbst verschickt werden kann.
Ja, da
mit der VR-Brille freue ich mich auch schon drauf. Und dann wird es wahrscheinlich ab nächstes Jahr eng in Rövershagen, wenn sozusagen viele asiatische Besucher das Original sehen wollen. Ich bin gespannt, ob man diesen Hallstatt-Effekt, und das ist ja quasi, es gibt es, glaube ich, in Europa bisher nur einmal, ob das wirklich ist, was man kopieren kann. Du bist jetzt quasi der Erste, der das richtig probiert. Robert, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat auch allen Zuhörern gefallen und ich verlinke auch nochmal Roberts Adresse in den Shownotes, dann könnt ihr euch direkt bei ihm melden, wenn ihr zu den Kompetenzen, die ihr sucht, was beizutragen habt.
Vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht, das alles mal wieder so zusammengefasst wiederzugeben. Danke dir.
Danke. So, ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert von Robert, wie ich es nach diesem Podcast bin. Schaut mal in Rövershagen vorbei oder in Berlin. Die wenigsten von euch werden ja wahrscheinlich nach China fahren und können dort den Freizeitpark anschauen. In den nächsten Wochen geht es weiter, unter anderem mit Florian Heinemann. Da machen wir wieder eine Expertenfolge. Wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, dann ist am Freitag nächste Woche Christoph Werner zu Gast in der zweiten Ausgabe und antwortet auf all die Rückmeldungen, die aus Folge Nummer 1 gekommen sind. Also das ist der DM-CEO und Inhaber. Dann geht es danach weiter mit dem Futterhaus-Chef Erik Potzowait, ist wieder eingeladen. Wir reden zum Thema Farfetch. Tina Müller und Vanessa Stützle sind Anfang März dabei und erklären noch mal ein bisschen die Douglas-Strategie. Also es ist eine ganze Menge los. Ich bin jetzt, glaube ich, hier bis Mai schon durchgeplant. Es bleibt also spannend mit 2 Ausgaben pro Woche. Und ich möchte mich auch bedanken für den letzten iTunes-Kommentar von SchuhJJ, gab es auf jeden Fall vor ein paar Tagen, der schreibt, genial, absolut mein Lieblingspodcast. Alex bringt inspirierende Gäste und Topics auf äußerst kurzweilige Art und Weise zusammen. Ich würde mir fast wünschen, weiter weg von der Arbeit zu wohnen, sodass ich noch mehr Zeit zum Hören hätte. Ein Muss für alle Handelsinteressierte. Das finde ich super, das geht runter wie Öl und ich freue mich auch über weitere iTunes-Bewertungen, über weitere Spotify-Abonnements. Das hilft dem Podcast ein wenig Sichtbarkeit zu erlangen und vielleicht könnt ihr es auch mal einen Freund oder einer Freundin empfehlen. Ich habe leider noch keine Abo-Geschenke, wie man sie vielleicht bei der Zeit oder bei der Welt oder bei dem Spiegel bekommt, also irgendwie ein kostenloses Bügeleisen dazu. Das funktioniert mit Podcast-Abos noch nicht, aber vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit für mich, um noch mehr Hörer zu gewinnen. Wenn ihr was gewinnen wollt, hört auf jeden Fall rein bei Spreaker On Air, findet jeden Mittwoch statt, 17 Uhr, da verlosen wir unter den Teilnehmern immer diverse Preise, ich denke mal so jeder 20. Teilnehmer gewinnt im Schnitt, wenn ich mir das so angeschaut habe, in den letzten paar Wochen sind auch immer hochwertige Sachen dabei, da reden wir mit Spreaker-Kunden über E-Commerce-Projekte, es gibt so ein bisschen Demos, findet live auf LinkedIn statt, ihr könnt aber auch on-demand auf der Spreaker-Webseite schauen. So, wir hören uns wieder nächste Woche, dann geht's weiter mit Florian Hannmann und ich taue mir jetzt erstmal ein paar Erdbeeren auf.